Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Hallo Julia, willkommen im Podcast.
Hallo Chris, schön, dass ich da bin.
Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
Ja, das kann ich gern machen. Also mein Name ist Julia Dibbern. Ich bin Autorin, ich bin ausgebildete Fachjournalistin mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt und Familienschwerpunkt. Und das ist eigentlich zustande gekommen, weil ich 2004 damals, echt Jahre her, geborgene Babys geschrieben habe. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch irgendjemand kennt, aber das war so in dieser ganzen Alternativ-Eltern-Szene damals so das erste Buch, was also diese ganzen Baby-Bs sozusagen aufgenommen hat. Also das Stillen, Tragen, Windelfrei, so dieses ganze Alternativpaket in Häkchen. Und das war eben auch das erste Buch tatsächlich im deutschen Sprachraum, was windelfrei ein bisschen vertieft dargestellt hat.
Oh, wow.
Und ich würde das heute natürlich ein bisschen anders schreiben, aber es war damals ein Buch, was sich sehr schnell verbreitet hat, auch ohne viel Werbung. Ich meine, da gab es diese ganzen fetten Social-Media-Geschichten noch gar nicht. Aber da war einfach offensichtlich ein Bedarf da. So, und ich glaube, das war damals eine sehr wertvolle Sache. Und habe dann danach einen kleinen Verlag gegründet, den Anahita Verlag. Anahita ist eine sumerische Fruchtbarkeitsgöttin. Und habe in diesem Verlag dann so alternative Elternbücher rausgebracht, von denen ich fand, dass sie auf dem deutschen Markt notwendig sind.
Übersetzungen oder?
Ja, größtenteils Übersetzungen, auch okay. Deutsche, aber größtenteils Übersetzungen. Also schulfrei haben wir zum Beispiel auch gemacht. Das war auch eben eins der ersten Bücher im deutschen Sprachraum von der Steffi Musenia, die sich mit dem Thema schulfreies Lernen beschäftigen. Und habe aber, um darauf zurückzukommen, dann relativ schnell festgestellt, dass ich überhaupt nicht verwalten kann. Also ich zwar unglaublich engagiert in meinem Verlag war, aber einfach nur grottschlecht in der Verlagsführung, weil ich kein Verwalter bin, so aus meiner Struktur her. Und habe diesen Verlag dann also abgegeben an Tologo, beziehungsweise die Bücher abgegeben. Und die sind heute in guten Händen im Tologo Verlag, die das wirklich richtig schön machen. Und habe dann, ich habe so viele Sachen gemacht. Es sind so viele Jahre gewesen. Zwischendurch habe ich noch die Rabeneltern mitgegründet, steht hier in meiner Liste.
Ah, okay. Was sind die Rabeneltern?
Das Rabenelternforum, eines der ganz großen, inzwischen ganz großen deutschen Elternforen. Das ist damals entstanden aus einem Bedürfnis heraus, eben auch diese Themen wie Stillen, Tragen, Windelfrei, dieses ganze Paket auch vertieft diskutieren zu können.
Ja.
Und bin dann irgendwann rausgegangen aus dem Orga-Team, weil ich festgestellt habe, eben, ich kann nicht Verlag führen, Forum führen, schreiben, alles gleichzeitig. Und es litt einfach alles nur noch. Und dann bin ich da rausgegangen. Hab dann, wie gesagt, irgendwann nach vielen Jahren des vergeblichen Verwaltens auch diesen Verlag abgegeben. Und habe dann ganz schlau mit Nicola zusammen das Artgerecht-Projekt gegründet.
Ah, okay.
Um dann festzustellen, hey Julia, du wolltest überhaupt keine Firma, du kannst nämlich nicht verwalten.
Die nächste Verwaltungseinheit meinst du?
Genau. Und habe dann gesagt, liebe Nicola, ich liebe dich sehr, ich liebe dieses Projekt nach wie vor sehr, aber ich steige aus, denn ich kann nicht verwalten, ich möchte lieber schreiben.
Und gleichzeitig ist da aber irgendwie ja ein Wunsch und eine Fähigkeit, Dinge anzustoßen, da höre ich raus.
Ja, ja, also ich glaube,
du kannst da drauf gucken und sagen, ich habe das nicht geschafft, das den Verlag zu verwalten, ich habe nicht geschafft, Rabeneltern zu verwalten, ich habe es nicht geschafft, artgerecht zu verwalten. Oder du kannst sagen, ich habe artgerecht angestoßen, ich habe Rabeneltern angestoßen und ich habe einen Verlag angestoßen. Das ist so eine Gründerin eigentlich, ne?
Ja, das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich das tatsächlich inzwischen selbst auch so sehe.
Ja.
Und
schön.
Interessant, falls es andersrum rübergekommen ist. Tatsächlich, ich kann so zurückblicken und denke, das ist cool. Ich habe das angeschubst und das und da war ich dabei und das habe ich, das ist großartig eigentlich. So. Und jetzt bin ich inzwischen, also mein Sohn ist jetzt 16 und ich komme so ein bisschen auch innerlich ein bisschen mehr in so ein ruhiges Fahrwasser. Das denke ich, jetzt kann ich mal gemütlich hier ein bisschen schreiben und da und so und ja.
Ja, du hast ganz schön viel geschrieben. Das ist irgendwie über ein halbes Dutzend Ratgeber und nochmal ein halbes Dutzend Romane, ne?
Ah, ja, wobei, also ich habe die Ratgeber, es sind ja keine Ratgeber, es sind Sachbücher.
Oh, Sachbücher, okay.
Ja, feiner Unterschied. genauer nach geborgene Babys kamen dann bei Bells Geborgenheit und Verwöhn dein Baby nach Herzenslust. Das war so ein bisschen geborgene Babys, nochmal wie ich es heute schreiben würde.
Ja. Yeah.
Und dann zusammen mit Nicola bei Bells Slow Family und bei Kösel die Tyrannenlüge und dann eben auch bei Bells jetzt aktuell neue Wild World.
Ja.
Genau. Und genau, und parallel habe ich angefangen, Romane zu schreiben, weil ich festgestellt habe, dass einfach wahnsinnig viele Menschen wahnsinnig toll eben auch in anderen Formen, wie zum Beispiel Podcasts oder, keine Ahnung, Instagram-Kanälen oder was weiß ich, sozusagen das, was ich an Elternbotschaften hätte, einfach unglaublich gut und auch zeitgemäß weitergeben können. Und ich kann mich da so ein bisschen einfach zur Ruhe setzen und sagen, okay, ich hab gesagt, was ich zu sagen hatte. Und ich beobachte einfach, wie diese Saat aufgeht und freue mich daran.
Wow.
Und kann einfach jetzt so die nächste Phase angehen.
Und das sind die Romane?
Das sind einmal die Romane und zweitens habe ich jetzt ab April ein großes Projekt, wo ich eine Lesereise mache.
Mit dem Fahrrad, genau, das habe ich gelesen. Ja, spannend. Hast du denn schon, genau, sag mal, was du machst und ob du und wie viele Stationen du schon hast.
Also, es fing an damit, dass ich beim Couchsurfen eine sehr nette Dame aus Thailand kennengelernt habe. Sie war irgendwann bei uns mit ihrem Fahrrad und erzählte halt, dass sie mit dem Fahrrad um die Welt fährt.
Wow.
Zu dem Zeitpunkt war die, glaube ich, 55. Und die Kinder waren alle total angetan und also mein Sohn und die Nachbarskinder und die kamen alle und haben dieser thailändischen Dame zugehört und waren so begeistert. Und ich war auch so inspiriert von ihr und habe dann gedacht, das ist cool, ich möchte auch Fahrrad fahren. Und da hat sich inzwischen so eine Freundschaft draus entwickelt. Also sie kommt jedes Mal, wenn sie im Ort ist, kommt sie bei uns vorbei. Auch wenn ich mal in der Gegend bin, dann komme ich bei euch vorbei, aus Thailand. dann habe ich gedacht, ich will auch Fahrrad fahren, aber ich will nicht so lange wie sie, weil ich einfach noch eine Familie habe hier. Ich will nicht so lange weg und nicht so weit weg und ich will auch meine Arbeit nicht so lange ganz ruhen lassen. So. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich will ja auch eine Lesereise machen, also warum verbinde ich das nicht?
Yeah.
Und habe dann aus so einem ganz spontanen Impuls heraus bei Facebook geschrieben, Leute, ich habe total Bock dazu, das zu machen und wer hat Lust, dass ich vorbeikomme? Und dann hatte ich relativ schnell 80, 90 Leute, die gesagt haben, komm hier vorbei. Und dann haben mein Sohn und ich das in wirklich mühsamster Kleinarbeit auseinandergefummelt, geguckt, wo sind die Leute, und haben auf der Deutschlandkarte und Österreich und Schweiz und Luxemburg und überall Punkte hingeklebt, bunte Punkte. Hm. Geguckt, was ist wie weit auseinander und so. Und genau, und das geht jetzt im April los.
Wow. Hört sich an wie ein kleines Abenteuer.
Ja, ist schon cool. Ich freue mich da sehr drauf.
Das ist das, ich habe das so rausgehört, ne? In irgendeinem Blogpost schriebst du, ich war mal ein kleiner Junge oder sowas, ne? Mhm. So, weil die Mädchen damals, oder das Mädchenbild war damals zickig, und die Jungs, die waren die Abenteurer, deswegen war ich natürlich ein Jungs, ne? Junge, so.
Jack. Genau, ich war nicht Jack. Lucy. Ja. Ich war nicht Lucy. Ich hab gesagt, Jack, rette mich.
Und ja, genau, das Abenteuer jetzt und die Abenteuer, die du schreibst auch. Ich meine, die Romane sind ja Jugendbücher, Thriller und...
Ja, ja, bisher habe ich...
Ne? Buch jetzt, ne, Wild World, ist auch wieder Abenteuer, oder?
Was ja, so ein bisschen.
Für eine bisschen Bedeutung, was hat das für eine Bedeutung, Abenteuer?
Keine Angst haben. Ich glaube, also sich nicht von der Angst abhalten lassen, die Dinge zu tun, die wichtig sind. Nicola und ich, wir haben ja Slow Family geschrieben und haben dann, als wir überlegt haben, was ist noch zu sagen und was ist noch wichtig sozusagen, festgestellt, dass einfach dieses Thema des Loslassens auch nochmal so die nächste Stufe ist. Also Slow Family und wir sitzen alle gemütlich zusammen und wir gehen mit unseren Kindern zusammen in den Wald, die erste Stufe, aber dann unsere Kinder gehen alleine in den Wald oder gehen alleine in die Stadt und gehen irgendwann alleine auch an die nächste Dorfdisco, ist dann eben der nächste Schritt.
Ja.
In Wild World haben wir gesagt, das ist so für die Zielgruppe ungefähr zwischen 6 und 12 Jahren.
Ja.
So. Und da geht es eben tatsächlich um diese Schritte, Schulweg alleine bewältigen, alleine mit dem Bus fahren. Was weiß ich, es gibt diese ganzen vielen Themen, die teilweise für uns wahnsinnig beängstigend sind. Teilweise berechtigt, aber teilweise eben auch unberechtigt. Wie gesagt, haben, da möchten wir einfach genauer hingucken.
Ja. Da sind das diese zwei, das eine, sag ich mal, das Bedürfnis Verbindung, ne? Bindung. Mhm. Und das andere Bedürfnis Autonomie.
Mhm.
Die ihr dann so abbildet.
Ja, so ein bisschen, ne? Und aber auch, also Autonomie und Bindung schließen sich ja nicht per se gegenseitig aus. Also das ist halt, ich kann ja jemanden auch freilassen und ihm vertrauen. Er läuft draußen rum und keine Ahnung. Bei uns auf dem Dorf ist es halt immer wirklich sehr, gleich so Bullaby-mäßig, er läuft draußen rum und macht Fotos und kommt dann eben zurück und zeigt mir die Fotos zum Beispiel. Mhm. Ne? Also Autonomie und Bindung sind ja auch zwei Pole einer Beziehung. So.
Ja. Und wie gestalte ich das als Eltern, wenn ich so eine Angst habe, jetzt gerade Schulweg?
Ich glaube, das ist total individuell, weil natürlich A, Schulwege individuell sind und B, Familien individuell sind und ja auch Kinder unterschiedlichen Alters einfach da betroffen sind davon sozusagen. Mhm. Aber letztlich, glaube ich, kann man als Eltern einfach immer sagen, okay, ich gucke mir an, wie die Situation wirklich ist und ich versuche sie jenseits meiner Angst zu sehen.
Ja.
Also vielleicht kann ich mitgehen und kann gucken, wie das Kind den Schulweg bewältigt oder so. Mhm. Ich weiß, als ich selbst 10 oder 11 war, fing ich an, in Braunschweig mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu fahren. Mhm. Da gab es eine Stelle, da ging der Fahrradweg auf die Straße runter und das war eine super, super enge Straße und die Autos fuhren richtig schnell. Mhm. Und meine Mutter muss 1000 Tode gestorben sein, als ich da mit meinem Fahrrad immer so unbeschwingt so lang gefahren bin. Und die ist einfach immer hinterhergefahren.
Mhm.
Also das hört sich so ein bisschen spionagemäßig an, aber ich weiß nicht, wie lange sie das gemacht hat, bis sie sicher war, dass ich diese Straße bewältige.
Mhm.
So. Und ich glaube, da müssen Eltern einfach einen eigenen Weg finden, eben zu gucken, was ist wirklich gefährlich und was muss ich tolerieren, einfach damit das Kind fliegen lernen kann.
Mhm.
Und wo muss ich vielleicht auch tatsächlich Stopp sagen?
Mhm.
Und was bilde ich mir ein an Gefahren? Und tatsächlich auch im Gespräch bleiben. wenn das Kind irgendwie auf die super hohe Brücke klettern muss. Dahinter sagt, ja, aber Mama, ich brauche die Gefahr. Dann kann man vielleicht sagen, okay, dann lass uns was finden, wie wir dieses Bedürfnis anders kanalisieren könnten.
Ja. Ja. Ja, ist gar nicht so einfach mit den Ängsten. Also das eine ist ja, ich kann dem Kind vertrauen, wenn ich irgendwann weiß, okay, das kann das. Und das andere ist halt so, na, hier in Köln gibt's halt immer so schreckliche Abbiegeunglücke mit irgendwelchen großen Fahrzeugen, die das einfach das Kind nicht sehen. Ne? So sicher das Kind auch ist. Und
ja.
Da kenne ich sehr viele, die dann sehr... also ich kenne auch Eltern, die wirklich das auf eine Weise reflektiert haben, die einfach sagen... Ich kann nicht, ich bin Glucke, ich halte mein Kind immer fest. Ne, so. Ja. Die wissen das, aber sind da drin auch gefangen, natürlich.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob das tatsächlich gefangen ist oder ob es eben das ist, was in dem Moment für die Familie richtig und wichtig ist. Ne? Das ist ja, okay. Es gibt ja auch wieder zwei Pole. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie das. Mich hat gestern auch ein LKW auf der Autobahn fast mitgenommen, weil der einfach nicht gesehen hat, dass ich da war. Mhm. Und mit dem Auto ist man ja noch mal ein bisschen stärker als mit dem Fahrrad. Ja. Und also gerade diese Abbiegeunglücke zum Beispiel, ist auch was, das kann man auch bei einem 15-, 18-, 19-Jährigen nicht verhindern. Irgendwann muss man sie fliegen lassen.
Ja. So.
Aber vielleicht noch nicht einen 10-Jährigen. Mhm. Oder wirklich mit dem, oder mit der 10.000 Mal üben, an der Stelle steigen wir ab, gehen auf den Fußweg, gehen über die Ampel oder was auch immer. Also, weiß nicht, ich glaube, da gibt es nicht wirklich die Patentlösung dafür.
Ja.
Und solange das reflektiert wird, ist es auch immer in Ordnung, finde ich.
Mhm.
So, in dem Moment kann man ja auch drüber sprechen, kann sagen, ey, okay, ich habe an der Stelle einfach Angst, sorry. Mhm. Wir hatten ja echt schon auch sehr berührende Gespräche hier zu Hause, dass ich dann gesagt habe, es tut mir leid, ich habe an der Stelle Angst. Papa und ich, wir machen das zum ersten Mal. Wir haben zum ersten Mal 12-Jährigen oder was auch immer.
Ja.
Und jetzt ging es eben dann zunehmend darum, eben auch nachts wegzugehen, woanders zu schlafen, auf Party zu gehen und so. Ne? Das geht ja jetzt los. Und dann habe ich eben neulich wieder meinen Spruch, ne? Sorry, ich muss da hierüber noch jetzt 3 Tage lang leiern.
Mhm.
Du musst bitte mit mir Geduld haben, bis ich durch diesen Prozess durch bin, dich loslassen zu können.
Ja.
Weil, wie gesagt, Papa und ich, wir machen das zum ersten Mal.
Mhm.
Dann sagt er nur, Mama, ich mache das auch zum ersten Mal.
Süß, ja.
Und das fand ich ziemlich gut. Ne? Also das ist ja auch, ich glaube, wenn dann so eine Gesprächs- und Reflexionskultur in der Familie ist, dann kann man sehr viel auch darüber abfangen. Eben auch sagen, man muss sich jetzt nicht unbedingt in jedes Abenteuer stürzen um des Abenteuers wegen.
Ja.
Und eben auch sagen, okay, ich habe da eine Angst, warte 3 Minuten, bis ich durch bin und dann reden wir neu oder was auch immer.
Wie schaffe ich so eine Gesprächskultur, wenn ich jetzt das zum ersten Mal höre und denke, wow, ne, so offen habe ich ja noch gar nicht mit meinem Kind geredet, ne? Wie fange ich denn damit an?
Ich glaube, das hat einfach was mit Augenhöhe zu tun. Also in dem Moment den anderen einfach ernst zu nehmen als gleichwürdigen Gesprächspartner.
Ja.
Okay, du hast deine Realität und die ist genauso gültig wie meine Realität. Und ich sehe die Notwendigkeit, dass du dieses oder jenes jetzt tust. Meine Notwendigkeit ist diese. Lass uns gucken, wie wir uns treffen.
Ja. Hast du da einen Tipp, was ich machen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel das sehe, dass ich eigentlich immer irgendwie mit dem Kind nicht so connected bin, sondern mich über das stelle und das jetzt höre und denke, ah, okay, auf Augenhöhe stellen, okay. Aber bei mir springt immer sowas an, dass ich sofort, ne, so.
Ja.
Was kann ich denn dann machen?
Erstens glaube ich, dass die meisten Eltern schon sehr connected sind mit ihren Kindern. So. Also, das ist ja auch so dieser Mythos, das wird immer schrecklicher und die Eltern werden immer schlimmer und haben immer weniger Zeit und so. Das ist ja alles eigentlich Quatsch, sondern wenn man sich die Studien anguckt, geht es Eltern und Kindern zusammen heute überdurchschnittlich gut, besser als es jemals war. So. Und die meisten Familien sagen, dass sie glücklich sind miteinander. So. Und ich glaube, wenn man tatsächlich bei sich selbst sowas feststellt, wenn man sagt, okay, das genügt jetzt nicht meinem eigenen Anspruch an Gemeinsamkeit, dann ist es damit eigentlich schon fast gegessen. Weil man ja in dem Moment, wo man es merkt, kann man das ja drehen.
Ja.
Da kann man ja dran arbeiten. Also, das ist, ja, das beißt sich so ein bisschen in den Schwanz. In dem Moment, wo ich es nicht merke, ist die Notwendigkeit ja nicht da, was zu ändern. Ja. Und in dem Moment, wo ich vielleicht denke, okay, da bin ich jetzt vielleicht in Muster von meinen Eltern oder Großeltern gerutscht, was ich nicht wollte. Und das merke, dann habe ich es ja schon reflektiert und dann kann ich ja wieder raus.
Also das Unperfekte quasi dann auch
ja,
zulassen.
Um Himmels Willen bloß nicht perfekt sein.
Gehört das Unperfekte auch zum Abenteuer dazu? Zur Wild World?
Aber ja, selbstverständlich. Das ist einfach, das sind doch die coolsten Geschichten am Ende. Ich habe eine Freundin, die hat immer gesagt, irgendwie, wir betrachten das Leben danach, ob es am Ende eine coole Geschichte ist.
Oh, wow.
Und das stimmt. Also da ist ganz viel wilde Welt eigentlich drin auch, ne?
Mhm.
So dieses einfach so, okay, das ist jetzt vielleicht total lästig, dass mir der Bus weggefahren ist oder was auch immer.
Mhm.
Aber am Ende ist es eine absolut coole Geschichte, wie wir da hinterhergerannt sind durch den Regen.
Ja.
Oder was auch immer es gerade ist, ne? Also das hat ja was mit Lebenseinstellung zu tun. Zu gucken, okay, ist das Leben einfach ein spannendes Abenteuer, um auf das Wort zurückzukommen? Oder ist es was mir latent Angst macht?
Mhm. Naja, ich hätte ja erzählt, der Flix, der Zeichner, hatte mir auch erzählt, dass er mit seiner Tochter so eine Geschichte erlebt hat, wo die Fahrrad gefahren sind und es hat angefangen zu schütten. Ne? Und er hat sich dann tatsächlich an seine eigene Erfahrung erinnert mit seinem Vater, der dann immer sagte, aber da hinten sieht man ja schon, dass das heller wird, ne? Obwohl nichts heller wurde. Ne? Und dann haben sie das auch, hat er das dann auf seine Weise dann wieder mit seiner Tochter so gemacht. Und am Ende waren die natürlich klatschnass, ne? Und das hat ewig gedauert und das war anstrengend. Aber das hat so eine Verbindung geschaffen. Und diese gemeinsame Erfahrung und da eine Geschichte zu machen und zu gucken, wie kommen wir da raus.
Genau, und darüber gemeinsam zu lachen und gemeinsam zu frieren oder was auch immer. Ne? Ja.
Und dem durch die Geschichte einen Rahmen zu geben oder einen Sinn. Ne?
Mhm. Ja.
Ja, das ist schön. Ja,
ja, wir haben in Wild World viel auch über Familienresilienz drin.
Ja.
Also Resilienz ist ja ein Wort, was aus der Individualpsychologie sozusagen relativ bekannt ist, ne? Also resiliente Menschen und so, aber es gibt eben auch resiliente Systeme.
Ah, okay.
Und
was macht ein System resilient?
Es gibt halt Forscher, die sich zum Beispiel eben mit der Resilienz von Familiensystemen beschäftigt haben. So, also wie sind Familiensysteme stabil? Und da gibt es eben tatsächlich mehrere Faktoren und der eine ist eben, beziehungsweise wir haben Warte mal, ich müsste die Fakten, ich mach's mal eben auf, damit ich hier nicht so.
Wir gucken jetzt live im Buch nach.
Wir gucken live im Buch nach, genau, damit ich jetzt hier nicht die Faktoren durcheinander bringe. Aber ich bin durch die Regengeschichte eben drauf gekommen.
Ja. Yeah.
Weil wir nämlich eben auch genau in dem Kapitel Familienresilienz dieses Beispiel drin haben, von der Familie, die durch den Regen läuft.
Ah, okay.
Und in der einen Beispielfamilie, die wir haben, ist es eben so, dass sie sich alle gegenseitig beschuldigen und nichts klappt und hättest du mal irgendwie richtig geplant und die Regenjacken mitgenommen und überhaupt und wirklich völlig unfriedlich ankommen.
Mhm.
Und die zweite Familie gerät genauso in den Regen und kommt aber entspannt in der Hütte an und trocknet dann die nassen Sachen und hat Spaß miteinander.
Mhm.
Und das ist letztlich so ein bisschen das, was mit Familienresilienz gemeint ist, also dass sich alle gegenseitig eben stützen und füreinander da sind.
Ja, yeah. Also gegenseitig stützen, ja.
Ja, füreinander da sind. Was ganz wichtig ist, dass sich alle verantwortlich fühlen.
Mm.
Also dass nicht sozusagen eine starke Person da ist, was ja so im alten Klischee-Denken dann gerne mal die Mutter ist, die dann irgendwie die Familie zusammenhält und der Vater, der dann das Geld zusammenhält und so, sondern dass tatsächlich sich alle für alles verantwortlich fühlen.
Ja, so alt ist es ja auch gar nicht. Wenn man so menschheitlich-geschichtlich drauf schaut, ist es ja eher sehr jung und sehr kurz nur gewesen, dass so einer für irgendetwas zuständig ist.
Ja.
Vor gar nicht langer Zeit, ich glaube mal vor 100 Jahren in einem Bauernhof oder selbst, also wir haben im Schwarzwald Urlaub gemacht auf dem Bauernhof. Und das war so krass, die waren so alt wie deine Kinder, wie dein Sohn.
eins ist nur eins, ist tatsächlich.
Ja, ja, genau.
Nur ein biologisches.
Und der sagte halt, der Sohn sagte halt, er hat einen Beruf gelernt während der Schule. Weil er den Bauernhof mitgemacht hat, ne? Das war ganz klar, alle machen alles, ne?
Ja. Ja. Absolut. Also ich erinnere das auch von meinen Eltern, dass wir irgendwie, die hatten halt ein Architekturbüro und haben irgendwann, als wir, keine Ahnung, ich war Mitte 20, meine Geschwister waren irgendwie ein Teenager. Und da haben die so ein großes Mehrfamilienhaus gebaut. Und das haben wir als Familie gemacht. Also wir haben zusammen dieses ganze Bürozeug, die Ausschreibung, das alles als Familie gemacht.
Cool.
So, und da habe ich irrsinnig viel gelernt in der Zeit. Und ja, so machen wir das hier zu Hause auch ein bisschen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, einfach die Kinder mit reinzunehmen.
Ja.
Als ich den Verlag noch hatte, hatte ich diese kleinen, es ist deine Familie Postkarten. Die kann man immer noch kaufen bei Wollkids.
Ja.
Was die Kinder eingepackt haben, den durften die immer abzählen und in Zehnerpacken bündeln und so. Ja. Genau. Aber also das ist so eben, wie gesagt, einer der ganz wichtigen Faktoren von Familienresilienz, dass sich alle verantwortlich fühlen.
Alle verantwortlich
fühlen. Und auch alle für die Stimmung verantwortlich fühlen.
Ah, okay. Mhm.
Dass nicht einer da ist, der irgendwie dann immer sagt, ja, es ist doch alles schon wieder gut und komm, so, sondern dass sich einfach alle dafür verantwortlich fühlen.
Ja.
Und ich weiß nicht, das mag bei Familie mit einem anderen Lebenstakt als unserem und vielleicht mit mehr Kindern anders sein. Weil bei uns hat es wirklich gut funktioniert, immer zu sagen, okay, wir sind drei Leute, wir leben hier zusammen. Mhm. Also können wir auch die Sachen, die anliegen, einfach mal erledigen.
Ja.
Zu dritt. Also das ist jetzt nicht so das. So. Und wir haben nie irgendwie Aufgabenverteilungen wie Müll rausbringen gemacht oder sowas. Einfach mal, ey, wir sind hier drei Leute, ich mach's nicht alleine. Fertig. Mhm. Und das hat eigentlich immer gut funktioniert.
Ja. Wie ist das, wenn Kinder da nicht mitmachen wollen? So, weil die haben ja auch, sage ich mal, es gibt immer diese Lust- und Unlust-Prinzipien in uns. Und vielleicht ist es den Comic lesen oder das Hörspiel hören auf der Couch dann doch lustvoller, als den Müll rauszubringen.
Ja, das ist ja bei mir nicht anders. Insofern hatten wir durchaus auch schon die Situation, dass mein Sohn gesagt hat, irgendwie, sag mal, bin ich der Einzige, der hier diese Klorolle jemals wechselt? Ich glaube, das hat viel einfach mit Verantwortung hergeben zu tun.
Ah, okay. Mhm.
Also in dem Moment, wo tatsächlich eben nicht einer da ist oder eine, die meint, dieses alles irgendwie unter sich halten zu müssen, sondern einfach wirklich dieses, wir sind hier zusammen, dann kann es gut funktionieren. Aber wie gesagt, ich vermag nicht zu sagen, ob das jetzt vielleicht bei anderen Familiensituationen ganz anders ist. Mhm. Also wir haben zum Beispiel eine Familie im Dorf, die haben vier leibliche Kinder und drei Pflegekinder. Und natürlich haben die andere Strukturen. Mhm. Also da wird einfach mal am Tisch sitzen geblieben nach dem Essen.
Ja.
Sonst alle durch die Gegend laufen.
Ja.
Zum Beispiel. Ne? Sowas, was in einer Familienkonstellation wie unserer einfach wirklich mit völlig radikaler Freiwilligkeit funktioniert, ist halt, mag in anderen Strukturen einfach anders sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da selbst auch zu sagen, okay, meine Struktur ist diese oder mein Ansatz ist dieser. Und nicht immer mit anderen vergleichen zu wollen. Sondern einfach mit dem eigenen Lebensmodell im Frieden zu sein. So, und mit dem eigenen Ansatz im Frieden zu sein. Natürlich kann man sich Inspirationen holen, aber das nicht immer so zu bewerten.
Mhm. Und zu vergleichen dann. Ja.
Ja, dann neigen ja Eltern ganz, ganz, ganz dolle dazu. Ne? Mhm. Also vergleichen vielleicht sogar, ja, aber nicht dann das eigene abzuwerten oder das andere abzuwerten.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja. Wie kann ich denn in der Großstadt die wilde Welt, das Abenteuer holen. Wenn ich nicht die Hügel habe und die Felder und den Wald, in die das Kind verschwinden kann. Ne?
Ja, dann müsstest du dann einfach das Buch dazu lesen. Nee, es hat, wie gesagt, ja ganz viel, wilde Welt ist für uns ja nicht nur Bullabü, ne? Und nicht nur, sondern das hat einfach was mit Lebenseinstellung zu tun. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die wohnt in Berlin am Kotti, am Cottbusser Tor.
Wow. Hm.
Was so wirklich die abgefuckteste Gegend ist, die ich überhaupt kenne.
Ja.
So. Ich mag nicht viele Gegenden kennen, aber Cottbusser Tor ist schon eine krasse Gegend.
Ja.
So. Und deren Kinder laufen da völlig selbstverständlich durch, zum Beispiel. Mhm. Und sie sagt, die werden garantiert nie Drogen nehmen, weil die das die ganze Zeit sehen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich, dass man einfach seine eigene Lebenswirklichkeit anguckt und wieder wirklich guckt, muss ich davor Angst haben oder nicht? Mhm. Und das gilt sowohl in der Stadt als auch auf dem Dorf, als auch, keine Ahnung, überall, auf Reisen und sonst wo. Einfach versuchen, die Situation und das Kind und sich selbst anzugucken und zu gucken, ist das jetzt irgendwie beängstigend oder nicht? Mhm. Und dann wieder in Kontakt bleiben. Es läuft immer wieder aufs Gleiche raus.
Es fängt immer bei uns an, ne?
Ja, genau. Es fängt letztlich immer bei uns an. Es nützt nichts. Wir kommen nicht raus.
Ja. Ja, schön. Genau, mehr dann in deinem Buch.
Ja.
Wo kann man dich sonst noch so erreichen? Du hast eine Webseite?
Ich habe eine Webseite, ist ganz einfach. juliadibbern.de, ein Wort.
Packen wir in die Shownotes, also, genau.
Das ist wichtig, www.juliadibbern.de. Weil, wenn man das weglässt, kriegt man eine Fehlermeldung aus irgendwelchen Gründen, dass die Sicherheitsprotokolle nicht stimmen oder sowas.
Ja.
Was nicht stimmt. Sicherheitsprotokolle stimmen immer. Also,
wir packen den Link in die Shownotes.
Genau. Genau. Genau, ich bin auf Instagram unter Julia Dibbern. Mhm. Ich glaube mit Unterstrich. Und unter Julia Dibbern Unterstrich AP Unterstrich Elternbücher.
Mhm.
Genau. Twitter habe ich abgemeldet.
Mhm.
Ja, weil ich irgendwie muss ich fokussieren. Mein Facebook ist auch relativ tot.
Ja.
Ja.
Also Webseite und Instagram.
Ja, ich bin dabei, meinen Newsletter so ein bisschen zu aktualisieren, jetzt auch auf, im Hinblick auf die Lesereise.
Mhm. Stimmt, die Lesereise machst du, ja?
Genau. Die fängt jetzt am 18. April in Regensburg an.
Wow, ja.
Ja.
Verlinke ich auch.
Super. Ja, Salzburg, Süden von München, Norden von München, Augsburg. Bodensee, Stuttgart, nach Hause. Ja, das wird spannend.
Ja, hört sich nach Abenteuer an.
Ja, aber absolut. Dann bin ich gespannt, wie das denn hier zu Hause wird. So.
Das ist auch ein Abenteuer.
Für die. Und so.
Ja, für die ist das auch ein Abenteuer, ne?
Ja, aber absolut. Wobei mein Sohn immer sagt, das ist viel einfacher, wenn ihr nicht da seid.
Ja, dann hat man alles so richtig gemacht.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, wir haben den das erste Mal ein paar Tage allein gelassen, als der 11 war oder so. Und dann sagte er halt nochmal hinter. Also wir kamen zurück und die Spülmaschine war ausgeräumt und die Wäsche war gewaschen. Und,
wow.
Und er sagte, es ist viel einfacher, wenn ihr nicht da seid. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Wow, mit 11, Wahnsinn, ja.
Oder 12, ich weiß nicht mehr. Also irgendwie so in dem Alter. Und ja, das war wirklich beeindruckend, weil ich dachte, ja, so ist es eigentlich. Und in dem Moment, wo ich da bin, ne, so muss man das ja nicht mehr machen. Wobei wir dann wieder dahin kommen zu sagen, wir sind drei Leute, die hier zusammenleben.
Ja.
Ja.
Schön. Julia, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Ich möchte dir auch Danke sagen für deine Arbeit.
Danke.
Also diese tollen Themen, die du halt auch in die Welt getragen hast, die du halt auch vor allem angestoßen hast, wie du sagst, ne? Diese ganzen Dinge, die dir ganz schön groß geworden sind und, glaube ich, ganz vielen Menschen in Deutschland, vielen Eltern geholfen haben, so ihren eigenen Weg zu finden. Danke auch, dass du so einen Gegenentwurf immer machst. Also das ist eine Tyrannlüge, ist ja klar, welches Buch da so. Aber auch eine Slow Family in unserer schnelllebigen Zeit und das, oder Wild World, das diesem Sicherheitsbedürfnis immer so ein Gegenentwurf, eine Möglichkeit da anzudocken, das finde ich, das gefällt mir total. Und dass du vor allem, Dankeschön, dass du deinem Schreiben folgst und den Elfenprinzen und den Spioninnen da an deinen Kindheitstraum weitermachst. Ja. Ich finde das ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die das einfach vorleben, dass das geht. Ne? Danke.
Ich danke dir, dass du diese wertvolle Arbeit machst. Ohne dich könnte ich mich jetzt nicht zur Ruhe setzen. Ne? Ja. Wobei das ja nicht so ist. Ich meine, die Lesereise ist fokussiert total auf Slow Family und Wild World und die Tyrannenlüge. Ja, es war mir ein Vergnügen mit dir.
Ich habe noch ein paar letzte Fragen. Yep. Die kriegt jeder Gast.
Okay.
Wenn du so an deine eigene Familie zurückdenkst, vielleicht hat da was gefehlt. Was musstest du dir selbst beibringen, was du vielleicht von deinen Eltern nicht mitbekommen hast?
Ich glaube, Grenzen. Also meine Mutter war unglaublich passioniert in ihrer Liebe zu uns und auch ihrer Zeit weit, weit voraus. Also ich denke mindestens eine Generation voraus, so was so gegenseitigen Respekt und so anbelangte. Und halt einfach ein unglaubliches Vergnügen daran gehabt, mit uns zusammen zu sein, alles für uns zu machen und so. Und für mich ist das tatsächlich ein Prozess gewesen, zu sagen, nee, pass mal auf, das ist jetzt mein Projekt und das geht dich nichts an, das ist meine Grenze hier, zack, fertig.
Oh, wow.
Und also einfach, oder auch, keine Ahnung, wenn mein Sohn im Bus liegen geblieben ist, zu sagen, was du denn, sieh zu, dass du irgendwie nach Hause kommst. Ich kann jetzt nicht, weil ich habe nämlich jetzt ein Interview mit Chris.
Mhm. Ne?
Oder was auch immer so.
Ja.
Also an der Stelle einfach die Grenze zu ziehen und mich selbst voranzustellen, das war schon ein Prozess. Ja.
Mhm.
Aber ich glaube, dass er relativ gesund geklappt hat und auch für alle Seiten durchaus auch mit Respekt und Verständnis geklappt hat. So. Mhm.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Oh Gott, für alles, für so vieles. Dafür, dass sie echt irrsinnig viel möglich gemacht haben, dass sie vorgelebt haben, dass es keine Grenzen geben muss in dem, was man sich vornimmt und dass man echt viele Sachen schaffen kann, die sehr unwahrscheinlich erscheinen. Ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen. Auf der Metaebene war es das.
Wow. Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mitgeben könntest, so, ne? So kurz vor der Geburt. 3 Weisheiten sagen, das ist das Wichtigste eigentlich, das ist meine Erkenntnis von Elternschaft. Was wäre das?
Das sind eigentlich nur 2. Mhm. Vertrau dir selbst und vertrau dem Baby.
Wow.
Trust the baby.
Trust the baby.
Baby never lies.
Mhm. Wow. Dankeschön.
Mhm. Gerne.
Vertrau dir selbst und vertrau dem Baby. Ich finde, das ist nicht nur ein starker Abschlusssatz, das ist auch etwas, was mir unglaublich wichtig ist. Ich merke das gerade im Bekanntenkreis und meinem näheren Umfeld, dass es relativ viele Menschen gibt, die einfach nicht mehr können, die an ihre Grenzen stoßen. Und da meine ich jetzt wirklich Dinge, die schon ernsthaft sind, ne? So dass man da tatsächlich auch eine Hilfe braucht von außen. Und deswegen kann ich dir wirklich nur raten und dir ans Herz legen, dass du gut auf dich guckst und dir selbst vertraust, auch wenn es gerade, wenn es zu viel wird. Vielleicht ist es nur eine Häufung gerade bei mir im Umfeld. Aber ich finde, es ist wichtig, dass es gar nicht erst so weit kommt und dass wir gut auf uns Acht geben, gerade als Eltern, denen wir so eine extreme Belastung sind. Gerade auch die Frauen, die Mütter. Und auch die Väter, beide auf ihre Weise. Das merke ich auch jetzt im Väterkreis, der angefangen hat. Das ist ganz schöne Päckchen, die wir da alle mit uns rumtragen. Und es ist mir ein großes, großes Anliegen, dass du da auf dich aufpasst und auch deine körperlichen Signale sehr gut liest und dir selbst vertraust und sagst, oh wow, hier bin ich eigentlich über meine Grenze gegangen. Dieses in sich reinschauen und zu gucken, wie geht's mir eigentlich? Was bringe ich vielleicht auch mit aus meiner Geschichte? Das machen wir übrigens am 11. Mai in dem Tagesseminar Elternsein. Das mache ich mit der Yvonne Hoffmann zusammen, eine gute Freundin von mir. Und wenn du uns noch nicht kennst und kennenlernen möchtest, in 2 Wochen, 28. März oder 10 Tage nur noch, bieten wir einen quasi wie eine Art Schnupperabend an. Das ist ein Abendseminar. Alle Infos dazu und zu dem großen Seminar findest du auf meiner Webseite christopher-n.de. Und jetzt wünsche ich dir, dass du gut auf dich wirklich aufpasst, dass du eine wunderbare Zeit hast und viele Gelegenheiten für Abenteuer. Bis bald!